Reisen.
Mit Heike Sikoni, hallo, ja, und heute reisen wir in zwei ganz unterschiedliche Himmelsrichtungen. Erst geht's Richtung Osten, nach Thüringen, in ein Bundesland, das landschaftlich und kulturell jede Menge zu bieten hat. Unter anderem sind wir da auch unterwegs auf den Spuren von Martin Luther. Und danach in der zweiten Stunde, da geht's dann Richtung Süden, Richtung Korsika, wo sich die Korsen jetzt in der kommenden Karwoche auf das Osterfest vorbereiten, und zwar mit spektakulären Bräuchen. Von denen werden wir Ihnen auch erzählen. Schön, dass Sie mitreisen. Unsere erste Station heute in Domradio Reisen ist Thüringen. Es ist ein eher kleines Bundesland mit nur rund 2,2 Millionen Einwohnern. Es liegt in der Mitte von Deutschland, hat viele Nachbarn. Es grenzt an Sachsen, an Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen und Bayern. Es hat berühmte Söhne und Töchter. Goethe, Schiller, Bach, Luther oder auch Elisabeth von Thüringen. Soweit, so gut. Aber was ist das eigentlich für ein Bundesland? Was ist das für eine Natur? Was für eine Kulturlandschaft? Darüber spreche ich jetzt mit Heidi Schmidt. Sie hat gerade einen Reiseführer für den Michael Müller Verlag geschrieben über Thüringen und jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Schmidt. Ja, wie würden Sie denn Thüringen charakterisieren? Überwiegt da Natur, Kultur, die Städte? Was fällt einem auf den ersten Blick?
Ja, Thüringen wird ja das grüne Herz Deutschlands genannt. Und so finden wir da natürlich charakteristische Mittelgebirge, wie zum Beispiel die Rhön, den Thüringer Wald und den Harz, aber dann auch ganz markante Flusstäler wie das Werratal und das Saaletal. Dort lässt sich die Natur von ihrer schönsten Seite erleben, aber wir finden eben nicht nur faszinierende Naturlandschaften. Thüringen ist eben auch ein uraltes Siedlungsgebiet und dort finden wir jede Menge steinerne Spuren von Menschen. Dazu gehört zum Beispiel die keltische Steinburg bei Römhild, die gehört zu den ganz frühen Siedlungen. Aber dann im Mittelalter hat sich dann entlang der alten historischen Heer- und Handelsstraße, der sogenannten Via Regia, die liegt in der Landesmitte, eine sehr schöne Städtekette entwickelt. Und dort finden Sie dann Städte wie Eisenach mit der bekannten Wartburg oder Erfurt, die Landeshauptstadt, mit dem Dom und den Lutherstädten oder eben natürlich Weimar als Wiege der Klassik, wo wir Goethe und Schiller auf Schritt und Tritt begegnen.
Mhm. Bleiben wir vielleicht erstmal bei der thüringischen Landschaft. Schiefergebirge, habe ich gelesen, gibt es da. Wie muss man sich das vorstellen?
Nun, das Schiefergebirge, es ist auch eine hügelige Landschaft, also auch mit sehr markanten Tälern. Dort wurde seit alters her Schiefer abgebaut. Das nennt man auch das blaue Gold. Das hat die Menschen dort zu einigem Reichtum gebracht. Ja, und dort finden wir dann eben auch das Saaletal, das grenzt da direkt an. Da sieht man dann auch die Schichten dieses Schiefers.
Und das Saaletal, das gehört ja auch zu dem Weinbaugebiet Saale-Unstrut, also ganz berühmtes Weinbaugebiet. Das heißt, jetzt würde ich mal vermuten, da ist ein mildes Klima, oder?
Es ist ein angenehmes, mildes Klima, da haben Sie sehr recht. Also dort, wo Saale und Unstrut zusammenfließen, also ungefähr bei Bad Sulza, diese Region wird zum Beispiel thüringische Toskana genannt, weil es dort eben sehr mild und angenehm ist.
Und jetzt haben die Thüringer keine Küste, aber ein Meer. Wie passt das denn zusammen?
Ja, also die nennen das natürlich liebevoll Thüringer Meer. Es ist ein bisschen ein Spitzname. Und zwar dreht sich dort um die Saale. Dort wurden also mehrere Stauseen auf insgesamt rund 80 Kilometern Länge aufgestaut. Diese Seen dienten erstmal dem Hochwasserschutz und heute auch mehr und mehr der Energiegewinnung. Aber für Reisende ist es natürlich ein Eldorado für Freizeitvergnügungen. Dort können sie baden, Boot fahren, angeln natürlich, surfen. Also alles, was ihnen einfällt, Bootsverleih gibt es dort. Es ist eine sehr schöne grüne Landschaft. Außenrum sind sehr viele Wälder und die Seen, also bei schönem Wetter, sind die Seen herrlich blau. Also es ist ein wirklich schöner Ort.
Und wir haben ja schon gehört, Thüringen liegt in der Mitte von Deutschland, hat viele Nachbarn, war auch Grenzregion, als es noch die deutsch-deutsche Grenze gab. Ist davon heute noch was zu entdecken?
Ja, wenn Sie die Grenze ansprechen, die Grenze Thüringens zu Westdeutschland war ungefähr 743 Kilometer lang. Und heute nennt sich dieser Grenzstreifen, dieser ehemalige grünes Band, der ist ein Biotop. Dort sind seltene Tiere und Pflanzen wieder heimisch geworden. Ja, man sollte sich vielleicht auch mal, wenn man nach Thüringen reist, die Zeit nehmen, sich über diese brutale Grenze, die dort einstmals war, mit Wachtürmen und Streckmetallzaun und Schießbefehl zu informieren. Thüringen bietet da mehrere Grenzmuseen. Also wirklich eindrucksvoll ist zum Beispiel das Dorf Mödlareuth zwischen Hof und Schleiz gelegen. Es machte eine unschöne Karriere unter dem Stichwort Little Berlin. Und zwar wurden hier eine Mauer und Stacheldrahtzaun mitten durch das Dorf gezogen und so wurden ganze Familien auseinandergerissen. Eine andere interessante Gedenkstätte ist Point Alpha bei Geisa. Das ist nahe der hessischen Grenze und befindet sich im Bereich der Rhön. Dort kann man die Bedrohungsszenarien des Kalten Krieges sehr gut nachvollziehen, denn Point Alpha war von 1965 bis 1989 ein strategischer Beobachtungsstützpunkt der US-Armee, denn dort findet man diese sogenannte Fulda-Lücke und die galt bei NATO-Militärs als mögliche Einfallschneise des Warschauer Pakts.
Also kann man auch heute die deutsch-deutsche Geschichte quasi hautnah noch erleben in Thüringen. Wir reden gleich weiter mit Heidi Schmidt und dann werden wir uns auf die Spuren von Martin Luther begeben. Da kann man nämlich auch einiges entdecken in Thüringen. Aber vorher machen wir uns noch auf den Weg in ein Weltnaturerbe. Das gibt es nämlich auch in Thüringen, einen ganz besonderen Laubwald, den Hainich. Frau Schmidt, bis hierher erstmal vielen Dank.
Bitte sehr.
In Domradio Reisen sind wir heute in der ersten Stunde unterwegs in Thüringen und da haben wir schon über die Natur gesprochen, die es dort in der Mitte Deutschlands zu bestaunen gibt. Und da nehmen wir Sie jetzt mit zu einem ganz besonderen Stück Natur zum Weltnaturerbe Hainich. Im Jahr 2011, da erklärte nämlich die UNESCO unter dem langen Titel Buchen-Urwälder in den Karpaten und alte Buchenwälder in Deutschland auch den Hainich zum Weltnaturerbe. Und zu diesem Erbe nehmen wir sie jetzt mit. Dini von Poser nimmt uns mit rein in diesen uralten Buchenwald und erzählt uns mehr von Bäumen und Vögeln, von Wildkatzen und von Rangern.
Der Waldboden ist von einem Blütenteppich übersät. In den Himmel ragen Buchen mit saftigen grünen Baumkronen. Seit 2011 gehört der Nationalpark Hainich hier in Thüringen zum Weltnaturerbe der UNESCO.
Ich gehe wirklich schon als kleines Kind immer in den Wald und man freut sich jedes Jahr im Frühjahr und erlebt es eigentlich als kleines Wunder, wie grün es dann innerhalb kürzester Zeit dann wieder wird. Und es erstaunt und erfreut einen jedes Jahr aufs Neue.
Jens Wilhelm ist Förster hier im Hainich. Der Nationalpark umfasst rund 7500 Hektar und liegt nördlich von Eisenach.
Also das Besondere ist, dass wirklich ein großes, unzerschnittenes Laubwaldgebiet ist. Also die Betonung liegt tatsächlich auf Laubwald. Insgesamt 15.000 Hektar von der Rotbuche dominiert. Und solch einen Wald findet man halt in Deutschland kein zweites Mal. Alle anderen Wälder sind doch deutlich mehr von Nadelbäumen geprägt.
Und Nationalpark bedeutet Natur, Natur sein lassen. Und dass sich der Mensch aus der Bewirtschaftung zurückzieht. Manche bezeichnen den Hainich auch als Urwald, was nicht ganz richtig ist.
Für die Werbung, denke ich mal, ist das schon alles okay, wenn man sagt, Urwald mitten in Deutschland. Wenn man es ganz genau betrachtet, hat der Mensch natürlich überall irgendwo schon mal eingegriffen, auch hier im Hainich. Aber in der Zwischenzeit sind halt große Teile des Nationalparkes seit etwas über 50 Jahren frei von menschlichen Einflüssen. Und da haben sich eben Waldbestände wieder gebildet, die vergleichbar sind mit den Resten der Buchenurwälder, wie sie in den Karpaten noch vorkommen.
Jens Wilhelm und seine Frau Claudia arbeiten mit daran, dass bedrohte Tierarten wie die Fledermaus oder die Wildkatze sich im Hainich wieder zu Hause fühlen. Man schätzt, dass noch 50 bis 60 Wildkatzen hier im Wald leben, in ganz Deutschland bis zu 7000. Um dem Besucher die Natur näher zu bringen, haben Parkbetreiber des Hainichs außerdem einen langen Baumkronenpfad entwickelt. Von bis zu 24 Meter Höhe hat man eine andere Perspektive auf den Wald und kann den Bäumen von oben auf das Blätterdach schauen. Förster Jens Wilhelm kann sich keinen Tag mehr ohne Buchenwald vorstellen.
Man wird tatsächlich etwas entspannter und man lernt vielleicht auch nicht mehr so Also man merkt, mehr Geduld zu haben, dass es für viele Sachen einfach auch eine Lösung gibt. Der Wald schafft es auch jedes Jahr aufs Neue wieder grün zu werden. Und viele Sachen, über die man sich vielleicht früher aufgeregt hat oder die man ganz ungeduldig, ganz schnell erledigen wollte, lernt man dann, wenn man so regelmäßig im Wald auch da ist. Es regelt sich halt vieles, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Und wenn man sich mit Wald beschäftigt, muss man einfach auch in viel längeren Zeiträumen denken. Und das bringt dann schon eine gewisse Gelassenheit mit sich.
Der Hainich in Thüringen, Tini von Poser, hat ihn uns vorgestellt. Informationen finden Sie auch im Internet auf der Seite nationalpark-hainich. Und da kann man als erstes Bilder sehen von kleinen Wildgatzen, die da gerade geboren worden sind. Und ehrlich gesagt, wenn man da drauf guckt, das entspannt auch schon. Eisenach, Erfurt, Schmalkalden, das sind so ein paar Orte in Thüringen, wo man Spuren von Martin Luther findet. Im 500. Jubiläumsjahr der Reformation, da machen sich natürlich viele Menschen auf den Weg, um sich seine Wirkungsstätten anzugucken. Auch Heidi Schmidt kam da nicht dran vorbei, sie hat nämlich gerade einen Reiseführer über Thüringen veröffentlicht. Frau Schmidt, was sehe ich denn, was erfahre ich denn über Martin Luther alles, wenn ich in Thüringen unterwegs bin?
Ja, also Martin Luther, der wurde ja in Eisleben im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Das ist aber nicht weit entfernt von der Thüringer Landesgrenze. Mit 15 Jahren besuchte er die Lateinschule in der Georgenkirche in Eisenach. Und dort hat er seinen Lebensunterhalt verdient als Kurrendesänger. Er wohnte dort bei einer Familie Cotta. In diesem Haus findet man heute das Lutherhaus, eine wichtige Sehenswürdigkeit. Dieses Haus ist jetzt pünktlich zum Lutherjahr 2017 neu renoviert worden. Zu sehen ist dort eine ganz interessante Ausstellung zur Bibelübersetzung, denn Martin Luther hat ja auf der Wartburg sein Herzensprojekt die Bibel auf Deutsch mit der Übersetzung des Neuen Testaments begonnen. Dort hat er getarnt als Junker Jörg gelebt, und zwar von Mai 1521 bis zum März 1522. Weil man ihn vor der kaiserlichen Verfolgung schützen wollte. Auf der Wartburg finden sich aber nicht nur die Spuren von Martin Luther, sondern natürlich auch von Elisabeth von Thüringen. Sie war eine Landgräfin, die im 13. Jahrhundert gelebt hat, und sie ist später für ihr karitatives Wirken heilig gesprochen worden.
Und Erfurt haben wir schon gehört, da hat er studiert.
Genau, in Erfurt hat er studiert, und zwar wollte er Jurist werden zunächst. Er ist dann also von Erfurt aus nach Mansfeld zu seinen Eltern gegangen und ist da dabei in ein schweres Gewitter geraten. Und die Legende sagt, dass er dabei einen Blitzschlag überlebt hat und dabei geschworen hat, er wird jetzt ein Mönch werden. Hat er dann auch umgesetzt. Er ist in das Augustinerkloster in Erfurt eingetreten. Dort kann man heute noch seine Zelle sehen. Ja, und es gibt noch eine andere Wirkungsstätte von Luther oder mehrere andere natürlich, aber eine größere ist zum Beispiel Schmalkalden. Das ist eine ganz wunderschöne, herrlich renovierte Fachwerkstatt am Fuß des Thüringer Waldes. Bekannt wurde Schmalkalden durch die Fürstentage des Schmalkaldischen Bundes. Dieser Bund, das wissen sicher viele, unterstützte Luthers reformatorische Bewegung und bot den protestantischen Ständen Schutz gegen den Kaiser. Deshalb finden Sie jetzt in Schmalkalden mehrere Lutherstätten, also unter anderem die St. Georgskirche, dort hat er gepredigt, oder das Lutherhaus, das ist ein Haus, in dem hat er damals übernachtet. Ja, wer in Schmalkalden ist, muss aber nicht nur die Lutherstätten angucken, sondern er sollte unbedingt auch das prächtige Schloss Wilhelmsburg sehen aus der Spätrenaissance. Das ist auch wirklich einen Besuch wert.
Also man hört schon jede Menge, kann man sich da anhören, auf den Spuren Luthers. Kann ich mir das denn auch angucken, wirklich Schritt für Schritt, dass ich zu Fuß irgendwas abwandern kann, erfahren? Da kann man sich die Sachen manchmal ganz gut merken.
Also es ist so, dass gerade in Thüringen ein ganz weit verzweigtes Netz von Lutherwegen zu finden ist. Also Sie können dort zu den Lutherstätten wandern. Eine andere Art des Pilgerns, das ist so ein bisschen ein Geheimtipp, den habe ich gefunden. Und zwar, wenn man den Pilgerweg Loccum-Volkenroda entlang geht, findet man auf dem ehemaligen Klostergelände Volkenroda einen ganz interessanten, sehr quadratischen Bau. Und zwar ist das der Christuspavillon, den der Architekt Meinhard von Gerkan für die Expo 2000 in Hannover gebaut hat. Dieser Raum ist auf der Basis des Quadrats gebaut worden, ein Kirchenraum, in dem ganz interessante Lichtstimmungen herrschen, weil dort durchscheinender Marmor, Stahl und Glas verwendet worden ist. Also wer dorthin geht, einfach nur mal hinsetzen, das Gebäude innen und außen auf sich wirken lassen. Das ist also eine herrliche Erfahrung.
Also man merkt schon, es ist einiges zu entdecken in Thüringen. Heidi Schmidt hat uns jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt erzählt. Sie hat einen Reiseführer über Thüringen geschrieben. Da kann man alles nachlesen. Erschienen ist der Reiseführer im Michael-Müller-Verlag und der kostet 19,90 Euro. Und Frau Schmidt, vielen Dank, dass Sie uns einen ersten kleinen Eindruck gegeben haben.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Was fällt Ihnen zu Thüringen ein? Auf diese Frage haben in einer Umfrage unter Thüringen-Besucher 27%, also fast ein Drittel, geantwortet: die Bratwurst. Ja, die Thüringer Bratwurst, die ist eben berühmt und das in aller Welt, obwohl eigentlich nicht so ganz klar ist, wie sie schmeckt. Denn das ist selbst in Thüringen nicht so einheitlich geregelt. Jedenfalls geht vor allem in Thüringen selbst nichts ohne Bratwurst. Die meisten Würste werden nämlich von den Thüringern selbst gegessen. Und das tun sie mit Hingabe, auch im ersten deutschen Bratwurstmuseum im kleinen Örtchen Holzhausen bei Arnstadt. Stefan Quielitz hat das Museum besucht und ist tief eingetaucht in Gegenwart und Geschichte der Wurst.
Es ist ein bitterkalter Januartag im Jahr des Herrn 1404. Der Propst Johann von Siebeleben des Jungfrauenklosters in Arnstadt notiert mit großer Sorgfalt im Rechnungsbuch der Propstei:
ein Groschen vor Dame hierzu Brotwurst ziehen. Also er hat einen Groschen ausgegeben, um Därme zu kaufen, um damit Bratwürste herzustellen.
Dieser Satz gilt als die Geburtsstunde der Bratwurst in Thüringen. Jedenfalls ist sie hier erstmals erwähnt. Gut 600 Jahre später führt Thomas Meuer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Freunde der Thüringer Bratwurst e.V., launisch und mit viel Augenzwinkern durch das erste deutsche Bratwurstmuseum.
Interessant ist vielleicht für Sie, dass auf der gleichen Seite, hier ist diese Urkunde in Kopie, Senf und Wecke mit vermerkt sind. Also man könnte zumindest vermuten, dass die vor über 600 Jahren die Bratwurst zumindest ähnlich verzehrt haben wie wir heute.
Ne? Und verzehrt wird die Wurst in Mengen. Die Thüringer hängen an ihrer Bratwurst, leben quasi davon. Rund 40.000 Tonnen werden im Lande hergestellt und die wenigsten Würste werden exportiert.
Die werden gegessen und das ist natürlich das Erschütternde. Das weitaus meiste dieser gewaltigen Tonnage wird von den paar Thüringern hier selber aufgegessen.
In der Statistik der dicksten Deutschen liegen die Thüringer auf Platz 1. Obwohl eigentlich die Thüringer Bratwurst mit nur 25% Fettanteil eher eine magere Wurst ist, was aber immer noch 10.000 Tonnen Fettverzehr bedeutet. Jedenfalls, die Thüringer Bratwurst wird auch hier im Bratwurstmuseum verspeist. Grill- und Sitzgelegenheiten laden gleich zu Beginn die hungrigen Besucher ein. Dahinter im Gelände warten dann eine riesige begehbare Bratwurst, ein Skulpturenpark zum Thema Bratwurst, ein Tiergehege oder auch das Bratwursttheater. Vergnügliches Spektakel wird dort geboten. Natürlich dreht es sich immer um die Wurst.
Es ist so eine Geschichte, die fortgeschrieben wird. Im ersten Jahr hieß es Heinz Wurst und die Liebesbratwurst. Ne? Ging also um die urkundliche Ersterwähnung. Im zweiten Jahr kam das Arnstädter Markttreiben dazu. Dann ist hier mitten zwischen den Leuten Markttreiben. Da werden Eier hin und her geschmissen und Gemüse. Und dieses Jahr heißt es Ärger mit Rom. Das heißt, der Papst kriegt von diesen ganzen Kabalen Wind, ne? Und schickt dann einen Gesandten hierher, der soll aufräumen, es geht natürlich auch wieder schief.
Im eigentlichen Bratwurstmuseum stehen dann zuvorderst die Metzgermaschinen und Werkzeuge, Kümmelspalter, Wurstmaße und an den Wänden hängen Bilder von der traditionellen Hausschlachtung.
Das ist hier auf den Dörfern schon noch verbreitet. Eine Hausschlachtung ist immer noch ein Tag mit viel Arbeit, meistens für die Hausfrauen, ja, aber auch viel Spaß, meistens für den Hausherrn. Ne? Kommt das Schwein aus dem Koben, wird erstmal einer gehoben, ist es geschossen, wird der zweite eingegossen. Hängt es auf der Leiter, geht es ohne Schnaps nicht weiter und ist es in der Wurst, da haben wir wieder Durst. Ja? Kommt die Rotwurst in die Blase, greifen wir erneut zum Glase, ist die Wurst im Kessel gar, schmeckt ein Schnäpschen wunderbar. Ne? Es gibt noch mehr solche Sprüchlein, wollen wir aufhören, das wird zu spät.
Solche und andere Sprüche machen den Besuch des Museums zum Vergnügen. Beim Thema Geschmack wird es dann aber kompliziert. Was ist eigentlich der typische Geschmack der Thüringer Bratwurst? Gibt es ihn überhaupt? In Urlaubshotels oder beim Discounter hat jedenfalls das Konkurrenzwürstchen aus Nürnberg die Nase vorn.
Der Endverbraucher weiß beim Nürnberger Würstchen immer, was ihn erwartet. Schmeckt immer nach Majoran. Thüringer haben immer eine regionaltypische Würzung. Es gibt 4 Gewürzregionen. Jeder sagt natürlich, er hat die beste. Ne? Stimmt natürlich nicht, weil wir haben hier die beste. Die Nordthüringer machen Majoran rein. Ne? Das sind auch die Majoran-Anbaugebiete bis rein nach Sachsen-Anhalt. Die Ostthüringer, das geht so hinter Weimar los, die haben den Kümmel gern. Die Gera-Ecke sagt dann auch Roster zur Bratwurst. Es gibt Gegenden mit Muskatnote, es gibt Gegenden mit Knoblauch. Die Sonneberger Ecke, die macht oder würzt mit Piment.
Und in alten Kochbüchern ist auch von Zitrone als Gewürz die Rede. Das Bratwurstmuseum selbst liegt, was den Geschmack betrifft, ziemlich zentral oder auch neutral in der Mitte. In der frisch gegrillten Museumswurst jedenfalls sticht keins der Gewürze deutlich hervor. Aber trotz aller regionaler Vielfalt, die Thüringer Bratwurst ist weltberühmt. Der Verein Freunde der Thüringer Bratwurst hat viele Unterstützer. Sogar aus den USA kommen Mitglieder, erzählt Thomas Meuer.
Das Museum lebt von vorne bis hinten. Es vergeht keine Woche, wo wir nicht irgendein Gedicht bekommen. Irgendeine Maschine oder ein Gerät oder ein Handwerkszeug, irgendwas, ne? Das ist, ich meine, das passiert ihm im Louvre nicht. Ne? Da kommt keiner und sagt, ich habe hier noch einen Rubens gefunden. Ne?
Wer das Museum besonders lebendig erleben will, sollte in den Terminkalender schauen. Das ganze Jahr über gibt es originelle Feste. Und der Landwirtschaftsminister verleiht alljährlich den Bratwurstpreis.
Den Preis gibt es immer so an verdiente Leute. Das hat zum Beispiel mal einer bekommen, der sich um den Marken- und Patentrechtsschutz gekümmert hat. Und dieses Jahr hat es einer bekommen, der schon seit 30 Jahren an der Autobahn Bratwürste brät. Also ganz unterschiedlich, ne? Aus unterschiedlichen Richtungen.
Tja, im Thüringer Bratwurstmuseum, da wird wirklich nichts ausgelassen. Es dreht sich alles um die Wurst und vor allem natürlich um die Thüringer Bratwurst. Das Museum liegt im kleinen Ort Holzhausen nahe Arnstadt. Spätestens wenn Sie an einen Kreisel mit einer überdimensionalen Bratwurst vorbeikommen, dann wissen Sie, Sie sind richtig. Das Museum hat von April bis Oktober täglich ab 11 Uhr geöffnet, nur montags. Da bleibt das Museum zu und der Grill kalt. Wir beginnen unsere Domradio-Reise einmal quer über die Insel Korsika, ganz im Süden, am untersten Ende. Von da aus kann man sogar Sardinien sehen, man ist ganz nah dran an Italien. Bonifacio, der Ort ist nicht umsonst ein beliebtes Postkartenmotiv. Auf einem langgezogenen hohen Kalkgestein, da ragt das Städtchen über dem Mittelmeer majestätisch empor. Allerdings hat das auch seine Schattenseiten, denn die Menschen dort, die leben mit der Gefahr, dass ihre Häuser mit dem Gestein irgendwann mal runterbrechen. So nah sind sie an den Rand der Steilfelsen gebaut. In der Gründonnerstagnacht allerdings, da spielt die Gefahr kein Thema, auf alle Fälle nicht die Gefahr abzustürzen, denn diese Nacht ist den Menschen in Bonifacio heilig.
Seit Einbruch der Dunkelheit schon sind die engen Gassen mit Menschen gefüllt. Alte und Junge steigen die steilen Treppen von ihren hoch oben gelegenen Wohnungen hinunter und warten auf den engen Bürgersteigen auf die Vorboten der Karwoche. Wie aus dem Nichts dann die ersten Gesänge. Ora pro nobis, bitte für uns. Maria und die Heiligen werden angerufen. Mit einem Kreuz in der Hand schreitet ein junger, vermummter Mann vorweg. Hinter ihm die anderen Mitglieder der Bruderschaft, in langen Gewändern und mit gesenktem Blick.
Wir haben verschiedene Bruderschaften hier. Du kannst sie unterscheiden an ihren unterschiedlichen Farben. Hier zum Beispiel ist das Heilige Kreuz rot, hat einen schwarzen Einband und ein weißes Tuch.
Pierre Gasano ist selbst Mitglied einer Bruderschaft hier in Bonifacio. Er ist hier aufgewachsen und gehört zur Confrérie de Saint-Marie-Madeleine und wird sich später mit den anderen Mitgliedern in seiner Kirche treffen. Bis dahin begleitet er uns durch die Straßen und erklärt die mittelalterliche Tradition.
And you have the Order of Saint Barthélemy.
Hier die Bruderschaft von Saint-Barthélemy, dem heiligen Bartholomäus. Und hinter ihnen die Mitglieder von Saint-Erasmus, das ist der Heilige der Fischer. Diese Bruderschaft hat ihre kleine Kirche direkt am Hafen.
An den Seiten hinter dem Kreuz gehen die Männer mit Laternen und Fackeln. Die Steinwände der eng stehenden Häuser sind in flackerndes Licht getaucht. Eine bedrückende Stimmung inmitten der vielen Menschen, die sich immer wieder der Prozession anschließen, dann in den Gassen verschwinden und die Seiten wechseln. Kaum ist der Gesang der Männer verklungen, hört man schon am anderen Ende der Stadt erneut eine Prozession, die sich auf den Weg macht.
Die Tradition der Bruderschaften hier bei uns ist sehr alt. Sie gehen zurück auf das 13. Jahrhundert. Sie stammen aus der Zeit, als Menschen Unterstützung brauchten. Die Kirche war damals nicht stark genug, um diese Hilfe zu leisten. Und die Gesellschaft hat sich dann zusammengetan, um Menschen zu helfen. Das ist vielleicht nicht so leicht zu verstehen. Also diese Bruderschaften sehen erstmal sehr religiös aus, aber in Wirklichkeit sind sie in erster Linie eine Gruppe von Zivilisten, aber religiös in ihren Herzen.
Und in diese Gruppen, in die Bruderschaft, so erzählt Pierre Gassano weiter, wird hier in Bonifacio, wie auf ganz Korsika, jeder Mann hineingeboren. Die Kirche in der Nachbarschaft, in der eigenen Gemeinde, ist später auch die Kirche, zu deren Bruderschaft ein Mann gehört.
Weil dein Vater dabei ist und dein Großvater auch dabei war, dein Urgroßvater, du solltest die Bruderschaft auch nicht wechseln.
Diese Nacht, der grünen Donnerstag und auch die Osterzeit ist Zeit für Tradition, für Familie. Auch wenn Freunde und Verwandte längst aufs Festland gezogen sind, in dieser Nacht, so Pierre, kommen sie nach Hause. Und dann erneut ein Anschwellen der Gesänge. Ein vermummter Kreuzträger taucht in einer Seitengasse auf. Er will Buße tun, erklärt Pierre Gassano. Er will für seine Taten büßen und anonym bleiben. Sein großes Kreuz wankt, es ist schwer. Langsam sind alle Mitglieder der Bruderschaften an einem zentralen Punkt in Bonifacio angekommen, in der Kirche Saint-Dominique im oberen Teil der Stadt. Sie treffen sich, nachdem sie einzeln durch die Gassen gezogen sind. Ein Pulk von Menschen bildet sich, alle folgen den Fackeln und Kreuzen. Von hier aus zieht eine große Prozession, einmal quer durch die Stadt.
Sie laufen durch die Straßen und singen. Dabei tragen sie jetzt Statuen ihrer Heiligen, um sie und ihren Tod zu präsentieren. Sie zeigen es den Menschen. Heute könnte man sagen, wir haben so viele Medien, die uns diese Informationen geben könnten, und es ist überflüssig. Aber wenn man mal an das Mittelalter denkt, Statuen waren die einzige Möglichkeit für die Menschen, Wissen und Informationen zu bekommen.
Das Ziel der Bruderschaften, die Kirche Sainte-Marie Majeure. Hier treffen sie sich zum gemeinsamen Gebet, rufen ihre Heiligen an, beten in die Ölbergstunde hinein, bis die Uhr den Karfreitag verkündet.
Ja, und wenn es dann wieder Tag wird in Bonifacio, dem südlichsten Städtchen auf Korsika, dann ist die Atmosphäre auch gleich wieder freundlicher. Das jedenfalls hat Verena Tröster festgestellt, als sie den Ort für das Domradio besucht hat. Und gleich nimmt sie uns ein bisschen nördlicher mit, führt uns der Weg in einen Ort, der als Osterhochburg von Korsika gelten kann. Auf unserer Domradioreise durch Korsika mit Blick auf die Osterbräuche bewegen wir uns jetzt weiter in Richtung Norden. Vom südlichen Zipfel Korsikas fährt man nur einige Kilometer ins Innere der Insel und kommt dann an in einer Stadt, die, was die Osterbräuche angeht, als Hochburg bezeichnet werden kann. Wir sind in Sartene, die Wiege der korsischen Kultur, wenn man so will. Und am Karfreitag, dem Tag des Todes Christi, wird die Passion, also der Weg Christi nach Golgotha in Sartene, Realität.
Schon bei der Ankunft in Sartène, der, so sagt man, korsischsten aller korsischen Städte, beschleicht unsere Reisegruppe ein fast bedrohliches Gefühl. In den Fenstern der grauen Häuser brennen Kerzen, keine Wohnung, aus der es nicht flackert an diesem Abend. Die Sonne ist schon fast untergegangen und verschwindet hinter den Bergen, die diese Stadt im Inselinneren umgeben. Die Straßen sind schon jetzt voll von Menschen. Alle diskutieren über das, was hier gleich passieren wird. Der Corse Stefan Orsoni ist seit Kindheit an jedes Jahr wieder dabei und weiß, was uns erwartet.
Wie in der Bibel steht, ist Jesus Christus dreimal unter dem Kreuz gefallen an diesem heutigen Tag. Und auch der Büßer wird auf seinem Weg durch die Stadt dreimal fallen. Das erste Mal genau hier, vor uns auf der Straße.
Der Büßer ist ein Mann von der Insel. Ein Mann, dessen Identität geschützt wird wie ein Heiligtum. Niemand darf wissen, wer er ist. Der sogenannte Catenaccio, übersetzt der Gekettete. Erste Gesänge sind zu hören. Perdono, perdono Dio. Herr, gib mir Vergebung, singen sie immer und immer wieder. Die Menschen beginnen zu schieben, zücken ihre Handys und Fotoapparate. Denn ganz langsam kommt er näher, der geheimnisvolle Büßer.
Das Einzige, was wir wirklich über ihn wissen, ist, dass der Catenaccio keine Frau ist. Es ist ein Mann. Und man weiß, dass er etwas Schlimmes getan hat. Es kann ein Mörder sein. Also er hat etwas Schlimmes getan und bittet um Vergebung. Deshalb trägt er das Kreuz heute.
Ein 14-Kilo-Kreuz, knapp 2 Kilometer lang, ist sein persönlicher Leidensweg durch die Stadt. Der Korse Stefan Orsoni erklärt, warum er das tut. Die Menschen hier, so sagt er, glauben nicht an die Macht der weltlichen Justiz. Hier auf der Insel zählt die Vergebung Gottes. Das ist ein anderes, höheres Gericht, vor dem sich auch der Büßer verantworten muss. Und da schleppt er sich langsam durch die Menge. Begleitet von Fackelträgern hieft er gebückt das schwere Kreuz über die Pflastersteine. Eisenketten an seinen Füßen schleifen über den Boden. Er läuft barfuß, in ein rotes Gewand gehüllt. Die rote Kapuze verdeckt sein Gesicht. Nur schmale Sichtschlitze für die Augen lassen ihn seine Umgebung erahnen. Und er fällt, vor unseren Augen, planmäßig, so wie es in der Bibel steht. Aber das kann man ihm ansehen, auch weil er nicht mehr kann. Ein Schauspiel, das Eindruck macht.
Ich bin echt tief berührt, was hier vorne abläuft in dieser Prozession. Also, das geht mir durch und durch. Ich weiß ja, was dieser kleine Büßer, den ich da gesehen habe, ja, was immer er getrieben hat. Aber ich weiß ja, er hat was Schlimmes getrieben. Und er verspricht sich davon ein neues Leben. Da höre ich jetzt diesen Priester reden. Ich finde es irgendwie berührend. Ich finde es ganz berührend, auch wenn noch so viel vielleicht ein bisschen Rummel jetzt auch dabei ist oder Tourismus oder so. Das stört mich persönlich nicht.
Andere aber stört die touristische Anmutung der Zeremonie.
Es hat so einen totalen Eventcharakter und eigentlich überhaupt nichts Religiöses, nichts Kirchliches mehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die wirklich Gläubigen, die dieser Prozession folgen, sich ein bisschen gestört fühlen von dem ganzen Aufstand, der hier drumherum herrscht.
Die spektakuläre Nachstellung dieses Leidensweges Jesu ist mittlerweile touristischer Höhepunkt am Karfreitag. Viele hundert Menschen kommen, um das Spektakel zu sehen. Und doch bleibt am Ende das Gefühl, hinter dem fast filmreifen Ritus steckt mehr. Nach und nach versammeln sich alle Schaulustigen auf dem großen Kirchenvorplatz und kommen zur Ruhe. Der Büßer hat seinen Weg geschafft, kniet auf einem Vorsprung vor der Kirche, atmet schwer und erholt sich. Neben ihm ein zweiter, weiß gekleideter Büßer, der Simon von Cyrene darstellen soll, der ihm von Zeit zu Zeit seine Last abgenommen hat. An alles ist gedacht. Und dann spricht der Priester. Er bricht es runter, das, was wir da gesehen haben, auf unser Leben, auf unsere Realität und spricht davon, Buße zu tun, davon, dass es nie zu spät ist, die Richtung zu wechseln. Und dann ist plötzlich alles vorbei.
Die Menschen gehen jetzt nach Hause und der Büßer geht jetzt direkt für einige Tage ins Kloster. Für 3 Tage und danach hat er seine Buße geleistet, ist vor Gott rein.
Ja, und dann steht auch längst der neue Kreuzträger der Catenaccio für das kommende Jahr fest. Ausgewählt aus einer langen Bewerberliste, die dem Pfarrer vorliegt. Und der wählt ihn dann aus, ja, der Schwere der Schuld und der Dauer der bisherigen Wartezeit geschuldet. Ein Beitrag war das von Verena Tröster. Wir sind ja heute auf den Spuren korsischer Osterbräuche unterwegs in Domradio Reisen. Von den fast mystischen Gründonnerstagsprozessionen im Süden der Insel und den Kreuzträgern in Santarém haben wir ja schon gehört. Aber es gibt auch Bräuche in der Karwoche und bis zu den Osterfeiertagen, die sind uns nicht ganz unbekannt. Dieser hier zum Beispiel.
Die Tradition ist, dass die Glocken nicht läuten, von Karfreitag bis zum Ostermontagmorgen. Am Karfreitag verstummen alle Glocken in den Kirchen und fliegen nach Rom. Und wir sagen auf Korsika, wenn sie am Ostermontag wiederkommen, dann bringen sie den Kindern die Ostereier mit.
Et se promène un petit peu partout et lâche des œufs en chocolat dans les jardins des enfants corses.
Ja, das kommt uns ja nicht ganz unbekannt vor. Zumindest, dass die Glocken über die Kartage nach Rom fliegen. Die Sache mit den Ostereiern ist mir persönlich nicht geläufig. Und dann gibt's ja noch eine Tradition, die wir nicht so unbedingt kennen, am Ostersonntag. Da machen die Korsen richtig viel Krach, um die Auferstehung Christi zu feiern. So klingt das dann. Ja, da wird ordentlich geknallt und zwar mit echten Gewehren am Ostersonntag. Da wird morgens nach dem Hochamt in die Luft geschossen. Gewehre, die sind für Privatbesitzer auf der Insel zwar eigentlich verboten, aber so richtig halten dran tun sich die Korsen nicht. Sie gelten ja auch als ziemlich unabhängige Charaktere, sag ich mal, wo diese Korsen ihre Wurzeln herhaben. Darüber reden wir gleich noch hier in Domradio Reisen. Unsere letzte Station auf Korsika, zu der Verena Tröster uns mitnimmt, hat nicht direkt was mit Osterbräuchen zu tun, aber wir nehmen sie mit zu den Wurzeln der Besiedelung. Dorthin, wo die ersten Spuren jeglicher Kultur auf Korsika entstanden sind. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu einer Kultstätte im Landesinneren. Das ist der Höhepunkt auf der Mittelmeerinsel, wenn es um ihre Frühgeschichte geht. Und zwar sind wir zu Gast in einer der bedeutendsten prähistorischen Fundstätte Korsikas.
Unterwegs in einer Märchenwelt, in Filitosa. Wir spazieren über eine grüne Hügellandschaft, immer wieder über kleine Steintreppen, die sich in Kurven den Hügel hinabschlängeln, eine Abbiegung und dann über einen Fluss. Vorweg läuft ein Mann, der die Geschichte dieses Landes besser kennt als kein zweiter, denn er ist der Enkel des Mannes, der hier 1946 eine weitreichende Entdeckung machte.
Er war komplett überrascht. Überrascht, so etwas auf seinem Land hier zu finden. Und dann hat er mit anderen darüber gesprochen. Die haben gesagt, das kann nichts Besonderes sein.
Daniel Cesari erzählt die Geschichte seines Großvaters, wie der Schäfer damals ganz unerwartet auf einen seltsam anmutenden Stein gestoßen ist, mitten auf seiner Schafswiese. Wie er das Gesicht im Stein erkannt und andere um Rat gefragt hat. Der junge Korse erzählt, er wurde damals erstmal ausgelacht.
Aber er wusste, nein, nein, das ist nicht nur ein einfacher Stein, das ist ein Stein mit einem Männergesicht.
Experten gaben ihm später recht. Sein Fund war ein Statuenmenhir, eine künstlich geformte Steinfigur mit menschlichen Zügen. Und davon gibt es auf dem Gelände noch einige mehr. Sie gehen auf eine Naturreligion zurück und auf eine Zeit um 330.000 Jahre vor Christus. Für die Besucher wurde in der daraus geschaffenen Kultstätte wenig verändert. Es soll so unberührt wie möglich erscheinen, das bedeutende Fleckchen Erde. Einzig die Meniere wurden gesäubert, repariert, neu aufgestellt. Unzählbar viele sind es, die jetzt wieder so hergestellt sind, wie sie es vermutlich zuletzt vor vielen tausend Jahren waren.
Diese große Statue symbolisiert Filitosa IX.
Sie fasziniert besonders, denn ihr Gesicht ist selbst heute noch gut zu erkennen. Die Statuen wurden nummeriert, unterschiedlichen Epochen zugeordnet und untersucht. Doch vieles bleibt rätselhaft. Man weiß heute, einige der Funde sind Zeugnisse des Totenkultes, das zumindest sagen Experten. Andere dienten als Kalender, waren Symbole kriegerischer Macht. Eins aber zeigen sie definitiv. Die Siedlungsanfänge auf Korsika liegen weit in der Vergangenheit. Dass hier schon sehr früh die ersten Menschen gelebt haben, das ist hier in Filitosa in Stein gemeißelt.
Verena Tröster hat uns die Meniere, die stummen Zeitzeugen von Korsika vorgestellt. Und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. Ich danke Ihnen fürs Mitreisen. Nächste Woche, da packen wir dann wieder die Koffer und nehmen Sie mit auf Reisen. Danke fürs Mitreisen für heute, sagt Heike Sikoni.